The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Heute ist Freitag, der 13. September.
Thank you to MTV for giving me this opportunity to thank the fans, to thank you for what you've done.
Taylor Swift heimst weiter Preise ein und macht weiter Politik. Der Mega-Popstar hatte bei Instagram nach der TV-Debatte zwischen Kamala Harris und Donald Trump eine Wahlempfehlung für die Demokraten abgegeben. Bei den MTV Video Music Awards hat sie jetzt 7 Preise gewonnen und auf der Bühne ihre Fans daran erinnert, sich für die Wahl registrieren zu lassen.
I appreciate it so much, and if you are over 18, please register to vote for something else that's very important coming up. The 2024 presidential election. I love you all so, so much.
Trump selbst reagiert auf die Ankündigung, Kamala Harris ihre Stimme zu geben, in einem Telefoninterview mit Fox News. Er ist wenig überrascht davon.
I was not a Taylor Swift fan. It was just a question of time. You couldn't possibly endorse Biden. You look at Biden, you couldn't possibly endorse him. But she's a very liberal person. She seems to always endorse a Democrat. And she'll probably pay a price for it in the marketplace.
Die mediale Schlacht um die Deutungshoheit, wer beim TV-Duell gewonnen hat, Harris oder Trump, geht weiter. CNN sieht Harris klar vorne. Donald Trump sieht Donald Trump vorne. Darum lässt er offen, ob er noch ein weiteres TV-Duell will. Er habe ja schon gewonnen.
Well, I don't know. I have to think about it. But if you won the debate, I sort of think maybe I shouldn't do it. Why should I do another debate? She immediately said, we want another debate. That's, you know what happens when you're a prize fighter and you lose? You immediately want a new fight.
Want a rematch.
You want a rematch. The guy that won is sort of happy and thinking about it.
Fakt ist, in den Umfragen gibt es noch kein deutliches Bild. Und wichtiger als die bundesweiten Umfragen sind die Polls in den Swing States, also in jenen Bundesstaaten, in denen es viele Wechselwähler gibt und die am Ende die Wahl entscheiden können. Der renommierte US-Demoskop Nate Silver zeigt in einer neuen Statistik, dass Harris zum Beispiel in den Swing States Minnesota und Virginia vorne liegt. An Trump würden bei einer Wahl allerdings Florida und Arizona gehen. Es bleibt weiter unklar, wer am Ende die Nase vorne haben wird. Sollten Trump und Harris angesichts dessen in einem weiteren TV-Duell gegeneinander antreten? Das haben Julius Vandala, Strategie- und Kampagnenberater, und ich gemeinsam in der neuesten Folge von Race to the White House besprochen, direkt nach dem Duell. Wir hören mal rein.
Würdest du Kamala Harris raten, nochmal zu debattieren?
Ja.
Warum?
Ich denke, dass sie dadurch jetzt viele auf ihre Seite ziehen konnte. Also wir hatten ja kurz darüber gesprochen, in dieser New York Times-Umfrage, wie viele Menschen behauptet haben zumindest, dass sie noch zu wenig kennen würden.
Ja.
Ich denke, sie hat heute für moderatere Menschen, denen das Thema Unity in Amerika auch wichtig ist, ich denke, sie hat da eine gute Figur gemacht.
Ja.
Klar, die Wähler, die auf Trumps Seite stehen, die werden wahrscheinlich immer für ihn ihre Stimme abgeben, egal was er sagt. Und es gibt natürlich auch die Diehard-Demokraten, die immer für den Demokraten, egal wer es ist, auch für Joe Biden ihre Stimme abgegeben hätten. Aber es gibt natürlich auch eine große Gruppe irgendwo in der Mitte.
Aber ich finde, du machst eigentlich das Argument, jetzt nicht mehr zu debattieren. Und das wäre auch das, was ich ihr empfehlen würde, ne? Let the debate speak for itself. Morgen vielleicht auch keine Veranstaltung machen. Jetzt den nächsten News-Cycle einfach abwarten. Wie gesagt, die Taylor Swift-News einsinken lassen. Das wird natürlich auf Rerun laufen, was Donald Trump alles gesagt hat. Es kommen natürlich die Greatest Hits, wie dieser hier zum Beispiel.
Donald Trump was fired by 81 million people.
Race to the White House erscheint ab jetzt wöchentlich bis zur US-Wahl im November. Alle Folgen hören Sie auf thepioneer.de. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Pioneer-Co-Herausgeberin Dagmar Rosenfeld hat Sarah Wagenknecht vor Publikum befragt, unter anderem zum richtigen Umgang mit der AfD.
Die AfD verschwindet ja nicht dadurch, dass man so tut, als gäbe es sie nicht.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt berichtet über die neuen Zahlen der Software-Schmiede Adobe. Außerdem lernen wir die schnellste Ausdauer-Radfahrerin der Welt kennen und erfahren, was man neuerdings in Malawi aus braunen Bananen macht.
Ihr Buch, das erscheint im Mai, das hat den Titel Freiheit statt Kapitalismus. Ja? Ist das, stimmt der Widerspruch?
Ja, ich finde schon. Also dieser heutige Kapitalismus ist doch nicht mehr frei. Also wenn im Grunde man nur noch Leute wählen kann, die gar nichts mehr zu sagen haben und die, die was zu sagen haben, stehen nicht zur Wahl, weil sie einfach in der Wirtschaft verankert sind, ist das doch nicht Freiheit.
Und sind Sie überhaupt gegen Kapitalismus?
Ja, es spricht doch wenig dafür. Was spricht denn für Kapitalismus?
Mein Lebensstandard.
Die rote Sarah Wagenknecht zu Gast in der Harald-Schmidt-Show. Im Jahre 2011 war das. Damals gehörte sie natürlich noch der Linkspartei an. Die hat sie mittlerweile längst verlassen und mischt jetzt mit ihrem Bündnis Sarah Wagenknecht die Politik auf. Bei der Landtagswahl in Sachsen holte das BSW aus dem Stand 11,8%, in Thüringen 15,8%. Aber was will diese neue Partei, außer die Waffenhilfe für die Ukraine einzustellen? Meine Kollegin Dagmar Rosenfeld hat sie auf der Bühne bei unserem MyWay-Mittelstandsgipfel dazu befragt. Hier ein paar Auszüge.
Frau Wagenknecht, Sie haben in Thüringen und in Sachsen aus dem Stand heraus zweistellige Ergebnisse geholt. Und Ihre Partei wird jetzt gebraucht, um eine Regierung zu bilden, an der die AfD nicht beteiligt ist. Sie waren am Montag, haben Sie sich mit Herrn Kretschmer, dem sächsischen Ministerpräsidenten, in Berlin getroffen. Sind Sie nach diesen Gesprächen mit Kretschmer, zumindest Sondierungsgesprächen, näher gekommen? Sind die wahrscheinlicher geworden danach?
Also wir haben schon Gemeinsamkeiten auch festgestellt bei der Bildungspolitik, bei der Migrationspolitik, innere Sicherheit. Wir haben auch über Differenzen gesprochen. Ich denke, vieles ist überbrückbar, aber die Frage ist natürlich, wie weit, also weil Sie gesagt haben, dass man irgendwie Regierung bildet jenseits der AfD. Ich wünsche mir das ja auch, aber es muss ein gemeinsames Programm geben, was man für dieses Bundesland umsetzt. Wenn man nicht etwas Gemeinsames hat, dann ist natürlich die Gefahr, dass lauter kleine Ampeln, also jetzt nicht aus Ampelparteien, aber von der Art des Regierens, lauter kleine Ampeln in den Ländern existieren. Und das macht die AfD immer stärker. Unsere Wähler erwarten, und zwar aus gutem Grund, dass Probleme behoben werden, dass ihr Leben sich verbessert und dass es vorangeht.
Aber im Rahmen der Möglichkeiten seien die eine Landesregierung, die Landespolitik hat. Und ich komme Ihnen jetzt nicht mit Ihrer Forderung, dass man sich von Waffenlieferungen an die Ukraine distanzieren soll. All das will ich gar nicht hier nehmen. Ich nehme ein anderes konkretes Beispiel aus Ihrem Wahlprogramm. Da sagen Sie, Renten bis 2000 Euro sollen steuerfrei gestellt werden. Die Rentenbesteuerung ist aber Sache des Bundes.
Also da geht es um eine Bundesratsinitiative. Also das kann ein Land beantragen. Natürlich kann man sagen, okay, das ist für die Galerie, wenn die anderen Länder alle dagegen stimmen. Ich finde allerdings, nein, es bringt natürlich ein Thema in eine öffentliche Debatte, das meines Erachtens dahin gehört. Und dann müssen erstmal die anderen Länder begründen, warum sie das nicht wollen. Also diese Besteuerung von kleinen Renten, und sag mal, die übergroße Mehrheit der Menschen hat ja bis 2000 Euro Rente nur, das ist kein riesiger Einnahmeausfall, den der Staat hätte, wenn man diesen Menschen einfach diese Last wegnimmt, dass sie Steuererklärung machen müssen. Da geht es um relativ kleine Beträge, aber für die alten Menschen ist das ein riesen bürokratischer Aufwand. Oft ist der Steuerberater teurer als das, was sie am Ende bezahlen müssen.
Aber trotzdem, Sie haben ja selber gesagt, es müsste über eine Initiative aus dem Bundesrat kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass andere Länder da mitmachen würden, wenn sie überhaupt ihren Koalitionspartner dazu bewegen. Im Zweifelsfall muss man sich ja im Bundestag bei anderen Dingen dann auch im Bundesrat enthalten. Aber wo ist da der Unterschied zwischen Symbolpolitik und tatsächlicher Politik, die man angehen kann, um etwas zu verändern tatsächlich, wie Sie gesagt haben, dass es für die Menschen spürbar ist?
Ja, das, was wir verändern können in den Ländern, wollen wir natürlich auch verändern. Also ich habe ja vorhin einiges zum Bildungssystem gesagt. Da ist zum Beispiel das Sächsische etwas besser als das in Thüringen, das kann man sagen. Aber auch in Sachsen gibt es wirklich viele Schwerpunktschulen, also so Brennpunktschulen. Da ist Land unter. Da fallen endlos Stunden aus, es fehlen Lehrer, die Lehrer flüchten auch. Also es ist auch nicht damit getan, dass man Lehrerstellen ausschreibt. In all diesen Ländern sind unbesetzte Lehrerstellen. Das heißt, man muss tatsächlich mit Zulagen, mit Vergünstigungen sich darum kümmern, dass es für Lehrer attraktiv wird, irgendwie diese Jobs zu machen.
Aber keinen Widerspruch in der CDU finden. Sie werden keinen Widerspruch.
Ja, dann ist es gut. Aber bisher ist es nicht gemacht.
Die Frage ist ja, wie umgehen mit der AfD. Und da sind die Parteien, zumindest auf Bundesebene, sagen sie immer, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Tatsächlich aber wissen wir, auf kommunaler Ebene gilt das für alle Parteien, also von der Linken, der Grünen bis zur CDU, gibt es jede Menge Beispiele für Kooperationen mit der AfD. Das heißt also, entweder man hat einem Antrag der AfD zugestimmt oder man brauchte die Stimmen der AfD, um ein eigenes Anliegen umzusetzen. Und es ist eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die hat belegt über 100 konkrete Fälle zwischen 2019 und 2023, wo das der Fall gewesen ist. Ein Mitglied eines Kreistages hat zum Beispiel gesagt, wenn die AfD beantragt, dass das Loch in der Straße geschlossen werden soll, dann kann man ja nicht dagegen sein, nur weil die AfD das beantragt hat. Die Frage an Sie, wie wollen Sie das künftig auf Landesebene handhaben als BSW? Würden Sie Anträgen der AfD zustimmen? Würden Sie mitstimmen der AfD eigene Vorhaben umsetzen wollen?
Die AfD ist eine parlamentarische Partei. Sie ist eine legale Partei und sie wird gewählt in Deutschland. Und das heißt, ich würde mir selbstverständlich auch auf Bundesebene Anträge der AfD anschauen. Und wenn diese Anträge nicht gut sind, wenn ich Dinge nicht teile, dann stimme ich ihnen selbstverständlich nicht zu. Aber wenn die AfD Dinge beantragt, die dem entsprechen, was wir auch fordern, halte ich es für falsch, und das haben wir auch sehr, sehr deutlich kommuniziert, aus Prinzip dagegen zu stimmen und damit der AfD eine Vorlage zu liefern, dass sie alle anderen vorführen kann. Also wenn die AfD jetzt im Bundestag beantragen würde, der Himmel ist blau, würden also aus demokratischer Standhaftigkeit alle anderen Parteien dagegen stimmen. Dann hat die AfD...
Wir wissen ja nun beide, dass die AfD das niemals beantragt.
Ja, aber die AfD hat schon
aber
in bestimmten
Punkten... Aber ich finde, das ist doch eine klare Aussage. Also eine Zusammenarbeit mit der AfD... schließen Sie nicht aus, wenn Sie...
Ja, das
Sie
ist die Frage, ist das eine Sache? Zusammenarbeit? Ich meine natürlich, auch wenn wir einen Antrag einbringen, und die AfD stimmt zu... Sollen wir denn den Antrag zurückziehen? Das ist ja absurd, weil die AfD verschwindet ja nicht dadurch, dass man so tut, als gäbe es sie nicht. Sondern diese Art der Auseinandersetzung, wo immer die Wähler der AfD das Gefühl hatten, sie werden mitverprügelt, hat am Ende die AfD immer stärker gemacht.
Und dann ging es bei dem Interview auch um das Thema Wirtschaft. Wir hören auch hier einen Auszug aus dem Gespräch.
Sie haben auch gesagt, Sie sind eine Vertreterin für einen starken Mittelstand, weil der das Rückgrat dieses Landes ist. Jetzt ist es so, wenn man sich anguckt, wie die Familienunternehmer über ihre Partei reden, dann ist da eher Misstrauen zu spüren. Also von den Familienunternehmern heißt es, das Bekenntnis des BSW zum Mittelstand sei, ich zitiere, ein Etikettenschwindel. Wie erklären Sie sich dieses Misstrauen von mittelständischen Unternehmern, für die Sie doch eigentlich die Stimme erheben wollen? Woher kommt dieses Misstrauen?
Ich würde auch nicht sagen, dass immer die Stiftung Familienunternehmen genau das artikuliert, was jeder im Mittelstand denkt. Also ich war im Wahlkampf zum Beispiel im Erzgebirge, hatte da ein Treffen mit vielen kleinen und mittleren Unternehmen. Und wir haben sehr, sehr konstruktiv darüber diskutiert, was es in Sachsen braucht, um den Unternehmen, denen teilweise wirklich das Wasser bis zum Hals steht, weil die eben, denen sind Märkte weggebrochen, die leiden unter den Energiepreisen, was es bräuchte, damit die tatsächlich bessere Bedingungen haben.
Wenn man sich im Mittelstand umhört, dann weiß man auf jeden Fall, was es nicht bräuchte. Eine höhere Erbschaftssteuer und eine höhere Besteuerung von Vermögen. Dafür stehen aber genau Sie. Kann es vielleicht sein, dass es daran liegt?
Nein.
Dass Familienunternehmer zweifeln.
Ehrlich gesagt, ja, bei der Erbschaftssteuer, es ist ein urliberales Anliegen, dass die Chancen eines Menschen nicht davon abhängen, aus welchem Elternhaus er kommt, sondern was er leistet. Bei sehr, sehr großen Vermögen, dazu stehe ich auch, halte ich eine Erbschaftsbesteuerung, die höher ist als heute, für richtig. Allerdings muss man sagen, bei großen Vermögen, und man muss natürlich schauen, was passiert bei Betriebsvermögen.
Genau, 2/3 des Vermögens in Deutschland ist tatsächlich betrieblich gebunden.
Ja, betrieblich gebunden heißt nicht immer, dass es ein Familienbetrieb ist, wo es im Betriebsvermögen ist. Das kann auch Aktienvermögen sein. Also sag mal, das kann auch sehr liquide sein. Das ist sehr unterschiedlich. Und ich rede hier wirklich nicht über Vermögen, meinetwegen von 5 Millionen oder von 10 Millionen. Aber wenn einer Milliardenvermögen von einer Generation zur anderen, zur nächsten weitergibt, wenn ein Unternehmen dann wirklich groß ist, dann ist es auch stark genug, im Erbfalle entsprechend auch die Öffentlichkeit zu beteiligen. Das heißt ja nicht, dass es irgendwie so besteuert wird, dass dann das Unternehmen nicht mehr funktioniert.
Ich sehe Kopfschütteln, Frau Wagenknecht. Ich sehe Kopfschütteln.
Nein, also ich finde schon, man kann an jeden appellieren, der, dem es in unserer Gesellschaft gut geht und der das auch selbst mit aufgebaut hat, dass er zwar einerseits den nachfolgenden Generationen natürlich auch etwas mitgeben will, aber dass er doch auch hoffen muss, dass die selbst auch etwas mit leisten. Das heißt, dass sie nicht nur ein Vermögen erben, wo sie dann von den Erträgen leben.
Unternehmen leisten, dass es Arbeitsplätze in Deutschland gibt. Und dadurch haben wir Steuerzahler, die dann das finanzieren.
Ja, aber es ist doch trotzdem eine grobe Ungerechtigkeit, dass wir auf der einen Seite in Deutschland immer mehr Kinder haben aus armen Verhältnissen, die keine wirkliche Perspektive
daran
haben.
Daran ändern Sie doch aber nichts, wenn Sie betrieben Steine in den Weg legen.
Ich lege keinen Betriebssteine in den Weg.
Erbschaftssteuer fordern.
Ich finde, ehrlich gesagt, wenn Unternehmen nur über die Erbschaftssteuer diskutieren und keine anderen Probleme haben, dann finde ich das absolut deplatziert. Im Übrigen, viele Profile, die ich kenne, haben wirklich eher das Problem, dass sie geeignete Nachfolger suchen, als dass sie sich besonders viel über die Erbschaftssteuer Sorgen machen. Das ist auch gerade im Mittelstand ein ganz zentrales Problem.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da blicken alle Anleger gespannt auf die neuen Quartalszahlen von Adobe. Unsere Frau an der Wall Street, Anne Schwedt, weiß mehr. Damit schalten wir nach New York. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Anne, Adobe hat seine Bücher aufgemacht und du hast da reingeschaut. Sag uns, wie geht es dem Softwareunternehmen?
Also eigentlich ja echt gut. Adobe konnte Rekordzahlen vorlegen. Der Umsatz wurde um 11% gesteigert. Die Analystenerwartungen konnten auch übertroffen werden. Adobe erklärt sich die guten Zahlen mit dem Commitment zu Innovation und den Kunden. Vor allem im KI-Bereich hat Adobe ja gut investiert, um den Nutzern viele KI-Funktionen in der Creative Cloud zu ermöglichen. Es gäbe nicht nur Wachstum, sondern eben auch eine hohe Profitabilität. Allerdings fiel der Ausblick etwas schlechter aus, als die Anleger erwartet hatten. Und das war offenbar Grund genug für die Anleger, um die Aktie nachbörsig um 9,3% nach unten zu schicken.
Alles klar, Anne. Und es gibt von Microsoft auch Neuigkeiten. Was ist da los?
Ja, Microsoft streicht 650 Stellen in seiner Xbox-Spieleabteilung. Das ist jetzt schon die dritte Entlassungsrunde in Microsofts Videospielgeschäft, seitdem Microsoft ja den Videospielehersteller Activision Blizzard für 69 Milliarden Dollar übernommen hatte. Im Januar wurden ja auch schon 1.900 Stellen sogar in dem Bereich gestrichen, wegen Redundanzen. In einem Brief an die Mitarbeiter hieß es, es sei eine schwere Entscheidung gewesen. Man würde nach der Übernahme die Teamstruktur in dem Geschäftsbereich neu aufstellen, um das Business auf Langzeiterfolg auszurichten. Es würde wohl auch noch weitere Veränderungen in anderen Teams geben, weil man die Prioritäten neu setzen würde. Für die Nutzer würde das aber alles keinen Einfluss haben. Es würden keine Spiele abgesetzt oder Studios geschlossen. Die Microsoft-Aktie schloss mit einem Plus von 1%.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Komm, Mr. Tallyman, tally me banana.
Dass extremes Wetter den Bauern in Malawi die Bananenernte ruiniert. Früher haben die Bauern in dem ostafrikanischen Land die Früchte direkt am Ufer des Malawisees angebaut. Doch seitdem die Gegend immer öfter überschwemmt wird, müssen sie sich in höher gelegenes Gelände zurückziehen. Hier herrschen Temperaturen von bis zu 42 Grad Celsius, sodass die Bananen zu schnell reifen und schließlich kaputt gehen. Doch die innovative Kleinbäuerin Emily Nkana hat einen Weg gefunden, ihre Ernte vor der sinnlosen Verrottung zu retten. Sie verarbeitet die Bananen jetzt einfach zu Wein. Gemeinsam mit anderen Frauen hat sie eine Kooperative gegründet, die in kleinem Rahmen aus Bananenstücken, Zitronen, Zucker, Hefe, Rosinen und Wasser einen aromatischen Fruchtwein mit 13% Alkohol herstellt. Bisher darf Emily Nkana ihr Produkt nur in Malawi verkaufen, aber vor Ort kommt der Wein schon richtig gut an. Das Aroma wird als weich und fruchtig beschrieben. Er soll fast wie ein Dessertwein schmecken. Für Emily Nkana und die anderen Frauen in der Kooperative ist die aus der Not entstandene Weinproduktion mittlerweile ein wahrer Segen. Viele von ihnen konnten durch die Verkaufserlöse Häuser bauen und sich Nutztiere anschaffen. Und wer weiß, vielleicht trinken wir auch in Deutschland bald den süßen Bananenwein zum Dessert.
Komm, Mr. Tallyman, tally me banana. Me like come and me one go home.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass die schnellste Radfahrerin der Welt nicht ganz an Abenteurer Phileas Foggs Rekord herankommt.
Phileas Fogg.
Fogg? Der Abenteurer.
Ich werde die Erde umrunden und zwar in 80 Tagen.
Die Welt in 80 Tagen zu umrunden, hat sie nicht ganz geschafft. Doch Ausdauersportlerin Lael Wilcox hat sich ein anderes Ziel mit ihrem treuen Rad gesetzt.
This year I'm going after the world record, so that's going to be at least 3.5 months of riding 170 miles a day.
Ende Mai diesen Jahres ist die 38-jährige Amerikanerin in Chicago mit dem Ziel gestartet, die Welt in 110 Tagen mit dem Fahrrad zu umrunden. Von dort aus ist Wilcox mit dem Rad nach New York gefahren und in den Flieger nach Portugal gestiegen. Und dafür wurde sie auch nicht bestraft, denn eine Überquerung des Ozeans per Fahrrad ist weder möglich noch vorgesehen. Nur knapp 30.000 der 40.000 Kilometer einer Weltumrundung müssen mit dem Fahrrad tatsächlich zurückgelegt werden. Sobald sie den Boden in Portugal berührt hat, ist sie wieder losgestrampelt, quer durch Europa, über die Alpen, in den Balkan und schließlich durch die Türkei nach Georgien. Von dort aus hat sie ein Flugzeug nach Australien genommen und ist weiter nach Neuseeland gefahren. Nachdem sie beide Inseln umrundet hatte, ist sie in ihre Heimatstadt Anchorage geflogen, entlang der Pazifikküste nach Los Angeles geradelt und nahm dann die Route 66 nach Chicago. Sie hat 21 Länder auf 4 Kontinenten durchquert und ihr ursprüngliches Ziel übertroffen. Am Ende hat Wilcox nur 108 Tage, 12 Stunden und 12 Minuten gebraucht. Damit stellte sie einen neuen Weltrekord auf und wurde zur schnellsten Frau, die jemals den Globus mit dem Fahrrad umrundet hat. Auf ihrer Reise war sie allerdings nicht alleine. Sie lud Familie, Freunde und auch Fans ein, mitzufahren. Und sie sind auch zahlreich gekommen.
Probably more than 3,000 people have come out.
More than 3,000 people have come ridden with you.
Some for a mile and some for 170 miles plus.
Jeden Tag, jede Meile, jedes Gefühl ihrer Weltreise hat sie auch in ihrem täglichen Podcast dokumentiert.
It's day 108 on September 10th. I started in Sullivan, Missouri and finished in Lincoln, Illinois, USA. I rode 220 miles, that's 354 kilometers, with 4,498 feet of climbing. That's 1,371 meters.
Eine Reise voller Höhen und Tiefen, Blut, Schweiß und Tränen. Aber diese Fahrradenthusiastin ist einfach nur glücklich, auf ihr Rad zu steigen und die Welt zu erkunden. Dass sie dabei auch noch einen Weltrekord aufstellte, war nur noch das Sahnehäubchen obendrauf. Ich wünsche Ihnen jetzt einen dynamischen Start in den Tag. Ich bin Chelsea Speaker und Montag hören Sie meinen Kollegen Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.